Eagle FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Eagle FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Einen schönen Mittwochabend und hallo zu einer neuen Ausgabe, zu einer ganz brandneuen Ausgabe des Eagle FM Talk Radios. Wir sind nämlich zurück aus der Winterpause und ich freue mich heute sehr über einen Gast, der war schon mal hier in einem anderen Sendungsformat, feiert aber hier im Talk Radio heute Premiere und bringt das allererste Buch ihres Lebens mit, über das wir sprechen wollen. Ronja Forcher ist bei mir. Ronja, grüß dich, hallo.
Hi Dominik, ich freue mich so, dass ich da sein darf.
Ich mich auch, vor allem wir waren, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal hier gemeinsam im Studio für ein Talkformat quasi. Da haben wir quasi über dein Leben gesprochen damals, ja. Ne? Also dein bisheriges Leben zumindest. Heute wollen wir ein bisschen tiefer gehen und sprechen über ein Buch, das, ich muss jetzt kurz überlegen, das jetzt erschienen ist, ja richtig, ne? Ab sofort im Buchhandel erhältlich. Und zwar nennt sich das Für immer an meiner Seite, eine besondere Freundschaft und der Weg zu mir selbst. Wir sprechen gleich darüber.
Ja.
Jetzt wollen wir erstmal ganz kurz in diese ländliche Idylle Österreichs mit dir gemeinsam mit unserer kleinen imaginären Zeitmaschine reisen. Da bist du aufgewachsen und hast deine Kindheit zusammen mit deiner Freundin Sarah verbracht. Mhm. Vielleicht magst du uns mal kurz mitnehmen in diese Zeit.
Ich hatte ja das unfassbar wertvolle Geschenk einer sehr, sehr glücklichen Kindheit. Darf ja nicht jeder haben. Ich durfte ganz, ganz paradiesisch aufwachsen in Tirol. Man kennt's aus dem Bergdoktor, aus dem Fernsehen zum Beispiel. Hatte eine ganz große Familie und hatte eben den wichtigsten Menschen in meinem Leben, meine beste Freundin Sarah. Sie war ein Jahr älter als ich, also wirklich große Schwester, wie sie im Buche steht, auch wenn wir nicht verwandt sind. Und war der coolste Mensch, den ich so gekannt habe und mein großes Vorbild. Und Sarah war in ganz vielen Hinblicken ganz außergewöhnlich. Sie hatte eine sehr seltene Krankheit, einen Gendefekt, Progerie nennt sich das. Und das werden jetzt die Hörerinnen und Hörer gar nicht kennen, weil tatsächlich es haben nur 100 Kinder auf der Welt diese Krankheit. Und bei dem Verlauf der Krankheit werden die Menschen sehr schnell alt. Man nennt sie auch in der Umgangssprache Greisenkrankheit, also Kinder altern im Zeitraffertempo und dann mit 14, 15, 16 sterben sie einen, unter Anführungsstrichen, natürlichen Tod, weil ihr Körper schon ganz alt ist, aber sie natürlich eigentlich ganz jung. Mhm. Und das hatte meine Freundin Sarah. Aber davon ganz abgesehen war sie einfach der mutigste und ja, beeindruckendste Mensch, den ich so gekannt habe.
Mhm. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du sie das erste Mal kennengelernt hast?
Nein, weil wir zusammen aufgewachsen sind. Also als ich geboren worden bin, bin ich gleich neben ihr in der Liege gelegen. Es gibt ein Foto, da war meine Mama im Einkaufscenter und hatte einen Einkaufswagen vor sich herschieben und dann lag da ein bisschen größer schon die Sarah und ich als ganz kleines Wurzel daneben. Mhm. Also Sarah war wie meine, ja,
zweite Schwester.
Wie meine Schwester, genau. Also ich kann mich gar nicht an den Moment erinnern, weil sie einfach immer da war.
Mhm. Ja. Jetzt ist es ja so, Ronja, gute Freundschaften entstehen ja meist nur, wenn man sich irgendwie auf Augenhöhe begegnet und sich auf Anhieb total gut versteht, ja, und auch Träume, Ideen, Wünsche miteinander teilt. Was denkst du, hat eure Freundschaft damals zu so einer besonderen gemacht?
Oh, das ist eine schöne Frage. Ja, ich denke einfach, dass wir auch durch unsere Unterschiedlichkeiten ganz nah beieinander waren. Sarah war unfassbar mutig. Sie war immer mit dem Kopf durch die Wand. Sie hat sich viele Streiche ausgedacht. Und ich war immer eher schüchtern und still. Und da hat sie mich so ein bisschen mitgezogen. Und sie war wirklich dieser ganz einzigartige Mensch. Sie hat innerhalb einer Gruppe immer jeden gesehen. Sie hat jeden wahrgenommen und hat sich immer schützend vor die Schwachen gestellt, obwohl sie selber natürlich körperlich eigentlich in einer sehr schwachen Position war, weil sie krank war. Aber sie hatte dieses ganz große Herz. Das hat mich einfach, glaube ich, im Sturm erobert. Und wir hatten damals das Gefühl, nur zu zweit sind wir vollständig. Mhm. Wir waren zwei Seiten einer Medaille. Und ich bin unfassbar dankbar und werde es für immer sehr schätzen, dass sie mit so einem Menschen aufwachsen durfte, die mir so viel beigebracht hat, so viel mitgegeben hat.
Und auch ein Vorbild war.
Ja.
Ja. Ihre Krankheit hast du gerade eben schon ganz kurz angesprochen. Mal kurz gefragt, wann wurdest du denn das erste Mal selbst mit ihrer Krankheit konfrontiert? Kannst du dich daran noch erinnern?
Eine meiner ersten Erinnerungen meiner Kindheit überhaupt ist, wie ich mit meiner Mama am Küchentisch sitze. Meine Mama ist studierte Ärztin und sie mir mit kleinen Legosteinchen erklärt, was eine DNA ist. Ist natürlich als Kind wahnsinnig spannend. Und da hat sie mir sehr kindgerecht eben gesagt, ja, jedes Steinchen ist ein kleines Stück unserer DNA und zusammen ergibt es dann eben das Gesamtkunstwerk Mensch. Mhm. Und wenn bei so einer Mauer oder bei so einem Kunstwerk ein kleines Steinchen schief sitzt, dann kommt alles ins Wanken. Und so hat sie mir erklärt, dass eben bei Sarah dieses eine kleine Gen falsch gedreht ist oder fehlerhaft ist. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber dadurch natürlich die ganze Mauer instabil steht und sie deshalb nicht gesund sein darf. Und da muss sie 4 Jahre alt gewesen sein.
Du hast ja gerade schon erzählt, dass es eine genetische Krankheit ist, die es auf der Welt tatsächlich vielleicht 100-mal gibt bei Kindern aktuell. Mhm. Also knapp 11 leben vielleicht in Europa davon, was auch total krass ist, wenn man sich das überlegt. Ist es denn richtig, dass man nach dem aktuellen medizinischen Stand momentan noch nichts gegen diese Krankheit tun kann?
Soweit ich weiß, leider ja. Man kann diese Krankheit nicht heilen, man kann sie auch nicht im Mutterleib entdecken. Man kann nur die Zeit dieser Kinder, diese sehr kurze, intensive Zeit, so angenehm wie möglich gestalten. Natürlich sind diese Kinder in der ganz furchtbaren Position, dass sie sehr viel Betreuung brauchen. Sie müssen viele Medikamente nehmen. Sie sind einfach ein alter Mensch. Mhm. Im Äußeren. Und die Seele ist aber natürlich jung und hat auch diesen jungen Drang, die Welt zu entdecken. Und das macht das alles besonders bittersüß und auch sehr tragisch, wenn ich mich an meine Sarah zurückerinnere, weil ich weiß ja, was sie für ein mutiger und energiesprudelnder Mensch war. Und ihr Körper konnte ihr aber nicht dieses Zuhause bieten, wo sie unbeschwert aufwachsen durfte. Und ja, deswegen bin ich heute umso mehr dankbar für Gesundheit und einfach dankbar, alt werden zu dürfen. Das ist ein großes Geschenk.
In diesem tollen Buch, das ich hier auch in den Händen halte, schreibst du, dass das Anderssein von Sarah, du hast es auch gerade kurz erläutert, dass sie auch natürlich auch anders aussah für ihr Alter, für dich irgendwann ganz natürlich war, nur eben für andere Menschen, die ihr begegnet sind, sehr befremdlich. Wie war denn die Begegnung mit anderen Menschen? Also kannst du dich noch konkret an eine Situation erinnern?
Ja, an viele. In der Begegnung mit anderen ist uns erst immer klar geworden, dass Sarah anscheinend anders ist. Für uns war sie natürlich ganz normal. Sie hat einfach ausgeschaut, wie halt die Sarah ausschaut. Aber wenn fremde Menschen keinen Berührungspunkt hatten mit vielleicht Menschen, die eine andere Lebensrealität haben, dann war sie natürlich, oder ihr Anblick natürlich im ersten Moment oft erschreckend, sage ich jetzt mal. Und das sage ich auch ohne Vorwurf. Und ich kann mir an viele Momente erinnern, als andere Kinder eher mit Angst reagiert haben, mit Ablehnung reagiert haben, weil sie einfach noch keinen Berührungspunkt hatten mit Menschen, die anders ausschauen. Und deswegen ist es mir heute so wichtig, ich bin jetzt auch seit vielen Jahren Botschafterin von Roll on Austria, Wir sind behindert, ein toller Verein aus Österreich, immer ganz mit offenem Herzen auf Menschen zuzugehen, die anders sind als man selbst. Weil vor allem, und das ist meine Erfahrung, in Freundschaften oder in einer Familie oder auch in unserer Gesellschaft ist Inklusion, also die Begegnung von Menschen, die unterschiedlich sind, miteinander so wertvoll und so wichtig und jeder profitiert davon. Und ein ganz toller Mensch, Gerd Schönfelder, hat mal gesagt, die Behinderung findet immer nur im Kopf des anderen statt. Und ich darf in einem gesunden Körper leben, aber meiner Erfahrung nach, auch mit Sarah, was sie da erlebt hat, das stimmt. Die Menschen sind nicht behindert, sie werden behindert von unserer Gesellschaft oder von Menschen, die einfach im ersten Moment zögern, mit etwas in Kontakt zu treten, was sie nicht kennen. Aber deswegen ist es mein Appell und auch meine Hoffnung mit dieser Geschichte, bleibt offen, geht auf die Menschen zu, redet mit ihnen. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt die Fragen. Ich glaube, das ist für mich zumindest der richtige Weg.
Genau, das machst du ja auch. Du gehst eben auf diese Menschen zu, weil, hast du mal in einem anderen Interview gesagt, du es total spannend findest, auch ganz andere Lebensphilosophien durch diese Menschen zu erfahren und für dich mitzunehmen quasi, für dein Leben.
Ja.
Was ich total spannend finde, eure Eltern haben tatsächlich nie versucht, die Krankheit vor euch zu verstecken. Dementsprechend wusste natürlich auch Sarah selbst, dass sie nur ein sehr kurzes und sehr intensives Leben haben kann. Wie ist sie persönlich damit umgegangen? Ich meine, sie war ja noch Kind.
Ja, Sarah musste durch ihr Schicksal sehr weise sein. Oder vielleicht anders formuliert, sie war sehr weise. Vielleicht durch ihr Schicksal, vielleicht aber auch schon davor. In dem, was ich erlebt habe, habe ich jetzt für mich rausgezogen, sobald wir Menschen uns bewusst werden, dass unser Leben irgendwann endet, wird das Leben an sich viel kostbarer und noch ein Stück schöner, weil jeder Moment abzählbar ist. Und jede Begegnung mit einem geliebten Menschen, die ist nicht für immer. Jeder schöne Moment, der muss irgendwann enden. Und das macht aber die Sachen viel kostbarer. Und das hat ja auch das Gefühl bei Sarah. Ich meine, Kinder haben überhaupt noch diese tolle Fähigkeit, ganz präsent im Moment zu leben. Wir Erwachsenen haben die ja oft verloren. Wir denken an die Zukunft, wir denken an die Vergangenheit, wir stellen uns selbst in Frage.
Aber das Hier und Jetzt, das kriegen wir gar nicht mehr mit.
Ja. Und das ist das Tolle gewesen an Sarah und damals auch an mir. Wir waren einfach da, wir waren präsent. Wir haben uns nicht damit befasst, wie wenige Jahre wir haben. Wir haben jeden Tag genossen. Und ich wünschte, ich könnte da mein vergangenes Ich so ein bisschen Ja, ein bisschen mehr anzapfen, das würde ich gern wieder lernen.
Mhm. Dabei bist du ja noch total jung und hast noch genügend Zeit, das so zu leben, ne? Wie du es erfahren hast. Du schreibst in deinem Buch auch darüber, wie Sarah sich selbst quasi auf ihren Tod vorbereitet hat. Das ist wirklich schlimm, finde ich, wenn man liest, wie ein Kind sich selbst damit auseinandersetzt, wie es zum Beispiel mal beerdigt werden möchte. Mhm. Sie hat zum Beispiel viel mit deiner Oma darüber gesprochen. Man muss doch da wirklich auch unfassbar stark sein, sich in so einem Alter mit solchen Themen auseinandersetzen zu können. Oder wie hast du das damals empfunden?
Ja, die Sarah war der stärkste Mensch, den ich jemals gekannt habe. Sie musste stark sein, sie hatte ja auch keine Wahl. Wir haben sie ja begleitet, wir haben sie gesehen, aber schlussendlich war sie ja der Mensch, der jeden Tag mit ihrer Krankheit konfrontiert war. Ich glaube, ich bin ja selbst nicht in der Lage, aber so ist zumindest meine Vorstellung. Wenn du in der Position bist, dass du eine Krankheit hast, dann fühlt sich dein Leben vielleicht manchmal so an, als hättest du keine Kontrolle, weil du deinen Körper nicht unter Kontrolle hast und dein Schicksal. Und ich glaube, dass es deswegen ganz besonders wichtig ist, dass sich diese Menschen dann mit dieser letzten Entscheidung auseinandersetzen und da auch die in die Verantwortung gehen können. Sarah wusste genau, welche Lieder gespielt werden. Sarah wusste genau, welche Blumen es dann gibt bei der Beerdigung und welche Reden gehalten werden. Und ich glaube, das war für sie einfach, ja, diese Möglichkeit noch in diese Kontrolle zu treten und auch ja etwas zu bestimmen, wo sie ja sonst relativ wenig Selbstbestimmung hatte in ihrem Leben.
Mhm. Magst du uns mal kurz erzählen, wie Sarahs Leben kurz vor dem Ende aussah? Also du schreibst zum Beispiel in deinem Buch unter anderem davon, dass ihr Körper schon sehr alt war, sie auch nicht mehr laufen konnte, glaube ich, ne? Mhm.
Ja, Sarah war dann irgendwann nach ihrem ersten runden Geburtstag, also ab 10 Jahre, relativ auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Was mir aber so beeindruckt ist, dass sie nie schwach war. Also sie war auch innerhalb einer Begegnung oder innerhalb einer Konstellation nie in der schwächeren Position. Ich habe sie zwar dann geschoben in ihrem Kinderwagen oder getragen auf meinen Armen, weil sie war ja viel leichter und kleiner als ich, obwohl ich jünger war. Sie war immer noch so voller innerer Aufrichtung und das finde ich so bewundernswert und wirklich, also ja, man kann von ihr so viel lernen, jetzt auch im Rückblick, weil natürlich durch ihren körperlichen Zustand hat sie viel Hilfe gebraucht und konnte auch viele Sachen einfach nicht mehr. Aber trotzdem war sie voller Stolz und voller Würde und hat auch gewusst, dass ihr Wert oder dass sie jetzt liebevoll ist oder dass man sie um sich umsorgt, nicht davon abhängt, wie sie ausschaut oder was sie noch kann oder was sie jetzt nimmer kann. Mhm. Und ja, das finde ich also vor allem jetzt als Erwachsene, wenn ich drüber nachdenke, ganz rührend und ja, macht natürlich auch was mit mir.
Da hat aber natürlich auch dieses liebevolle Umfeld natürlich mit eingespielt, ne, das sie um sich herum hatte. Das gehört natürlich auch dazu. Das benötigt man auch in so einem Moment. Mhm. Sarah ist dann quasi mit 14 letztendlich an einem Herzinfarkt verstorben. Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, als du erfahren hast, dass deine beste Freundin quasi nicht mehr am Leben ist? Wie hat sich das angefühlt damals? Du warst ja eigentlich vorbereitet.
Ja, man war vorbereitet und trotzdem hat es einen ganz, ganz, ganz stark überrascht. Das klingt vielleicht widersprüchlich, aber dieser Moment, als dann ich abends erfahren habe, dass Sarah gestorben ist an diesem Tag, der hat diesen gesamten Tag in mein Gedächtnis gebrannt wie einen Film. Ich kann jede Minute dieses Tages abspielen. Ich weiß sogar noch, was ich gedacht habe an diesem Tag, wie das Wetter war. Also Sachen, die jetzt, wenn man sich jetzt überlegt, das liegt jetzt 15 Jahre zurück, an keinen anderen Tag kann ich mich so gut erinnern wie an diesen. Das hat natürlich für mich in dem Moment mein Leben verändert. Wenn du das Glück hast, einen Menschen so sehr zu lieben, dass du dir das Leben ohne ihn nicht vorstellen kannst, dann bedeutet natürlich auch der Tod von diesem Menschen irgendwo auch für dich ein Neuanfang. Damals, als meine Mama dann mit mir im Bett gelegen ist und mich angeschaut hat und ich habe das irgendwie schon gespürt in dem Moment, als sie dann diese Wahrheit ausgesprochen hat, die ich eigentlich überhaupt nicht akzeptieren wollte, Sarah ist tot, habe ich sie mit einer unfassbaren Kraft weggestoßen von mir und damit mich selber aus dem Bett. Und da bin ich da gestanden und ich weiß noch wie heute, ich habe mich so aus der dritten Position gesehen. Ich war nicht mehr in mir, ich war
außerhalb von dir.
Außerhalb von mir, ich war einen Schritt weg. Ich glaube auch, weil ich mich einfach entfernen wollte von dieser Realität, die noch nicht bereit war zu akzeptieren.
Mhm. Dir war es dann persönlich wichtig, tatsächlich nochmal dich selbst von Sarah verabschieden zu können. Du wolltest sie also quasi unbedingt nochmal sehen. Wie würdest du jetzt, so viele Jahre später, diesen Moment nochmal beschreiben? Wie sehr hat er dich geprägt vielleicht auch für dein Leben?
Ja, irgendwie ist es ja ganz sonderbar, wenn Menschen sterben, dann schauen sie ganz friedlich aus. Oder wenn sie dann tot sind. Als ich mich dann nochmal von Sarah verabschieden konnte, das war mir ganz, ganz wichtig und ich glaube auch, dass es die richtige Entscheidung war. Natürlich waren da meine Eltern sehr vorsichtig und haben wirklich oft gefragt, magst du wirklich da jetzt zu Sarah nochmal gehen und dich verabschieden? Und ich war felsenfest darauf bestanden, ja, auf jeden Fall. Und das war für mich ganz wichtig, weil wo sie da so gelegen ist, da hat sie ganz friedlich ausgeschaut und ich wusste ja, das war ja meine beste Freundin. Ich habe die ja über alles geliebt und mir war bewusst in dem Moment, jetzt geht's ihr besser. Sie hat keine Schmerzen mehr. Sie ist frei. Sie ist jetzt vielleicht schon woanders, wo sie auf uns wartet. Das war ganz ein eindrücklicher Moment und auch ganz, ja, ganz persönlich. Und alle ihre Liebsten waren da um sie herum und ich war auch noch da und habe dann unsere Spielsachen zu ihr in den Sarg gelegt. Und es war für mich ganz wichtig, auch nochmal diese kleine Verabschiedung, ja, bevor dann ja Jahre begonnen haben, wo ich das alles relativ weit von mir gestoßen habe.
Ja, und das auch quasi erstmal verarbeiten musstest. Diese Freundschaft mit Sarah, die du in diesem Buch auch hier so schön beschreibst, die hat ja auch dich und dein Leben gefördert, kann man sagen, im Nachhinein, ne? Also und auch verändert. Du sagst zum Beispiel, dass du dich selbst gefunden hast nach dieser Trauerzeit. Magst du uns das mal genauer erläutern?
Ja, gerne. Diese Jahre danach, die waren wirklich sehr herausfordernd für mich. Ich habe mir, glaube ich, jetzt im Rückblick ganz lange gar nicht erlaubt zu heilen. Ich habe so an diesem Schmerz festgehalten. Und als ich dann irgendwann, also ich sage jetzt mal mit Anfang 20, begriffen habe, ich bin ja noch da. Ich habe ja noch dieses lange Leben vor mir. Ich habe noch diese Möglichkeit, Sachen zu erleben, von denen ich jetzt noch gar nicht weiß, dass es sie gibt. Da hat eigentlich erst wirklich dieser Weg zurück zu mir begonnen. Und das war ganz prägend, weil da sind auch dann Wahrheiten und Überzeugungen für mich entstanden, die heute unverhandelbar sind. Ich mache das, was ich will, was mich glücklich macht, was mich erfüllt, weil ich weiß, wie kostbar diese Zeit hier ist für uns. Und mein Körper und ich als Mensch verdiene meinen 100%igen Respekt und meinen Rückhalt und meine Freundschaft. Und ich werde nie wieder nicht an meiner Seite stehen, so wie ich es in den Jahren danach getan habe. Und ich werde immer versuchen, sehr liebevoll und respektvoll mit mir umzugehen, weil ich weiß, was das für ein Geschenk ist, wenn man gesund sein darf. Und dass das so Oberflächlichkeiten und Äußerlichkeiten einfach keine Rolle spielen. Und oft bin ich so erstaunt und auch erschrocken darüber, mit was wir Menschen unsere Zeit verbringen. Ach, so viele Gedanken, die ich finde Kleinigkeiten sind, aber für viele Menschen nehmen sie ganz viel Platz ein, wie sie jetzt genau ausschauen, wie viele Kilo jetzt auf der Waage sind. Ach, ob sie ganz makellos sind, was andere Leute von ihnen denken. Und Sarah hat mir einfach beigebracht, dazu ist unsere Zeit hier zu wertvoll. Und das ist für mich in Stein gemeißelt. Und da bin ich ihr ganz, ganz dankbar, dass sie das so in mir tragen darf.
Und ja, was ich mir gedacht habe, als ich durch dein Buch gelesen habe, dass das doch ein unfassbar intensiver Prozess für dich gewesen sein muss, quasi nochmal in diese Welt von früher einzutauchen, dich nochmal an bestimmte Situationen zu erinnern. Wie ging es dir dabei? 3 Jahre, glaube ich, war der Schreibprozess, oder?
Es ging mir so gut dabei. Ich dachte auch immer, wenn ich da mal anfange, dass das ganz schwer wird und ganz emotional. Und es war natürlich emotional, das will ich gar nicht bestreiten. Aber es war wie so ein Nachhausekommen. Endlich, nach so vielen Jahren, habe ich davon berichtet, habe ich davon erzählt. Natürlich noch erstmal für mich in irgendeinem PDF auf meinem Computer. Aber ich wusste ja, irgendwann wird es ja raus an die Welt gehen. Irgendwann werden sie die Leute lesen. Und diese Ungeduld in mir ist immer größer geworden, davon zu erzählen. Und das war ja immer schon Teil von mir. Ich habe sie einfach nur für mich behalten. Und in den letzten Jahren wurde ich immer unruhiger und immer in mehr Talkshows, in mehr Interviews hätte ich gern davon erzählt. Und ich wusste aber, noch ist nicht der richtige Moment. Und deswegen war in dem Moment, wo ich den ersten Satz getippt habe, der jetzt mittlerweile gar nicht mehr im Buch ist, aber damals war es so in erste Version, erster Satz, oh, da war es wie so ein ganz langes Ausatmen in mir. Und jetzt fühlt es sich auch so toll an, Dominik, dass sie plötzlich davon reden darf und ganz ich sein darf und ich gar nicht mehr das Gefühl habe, ich muss irgendwie erklären, warum ich so bin, wie ich bin, weil jetzt wissen es ja die Leute eh, die kennen ja jetzt meinen Weg. Oder dann, wenn das Buch draußen ist.
Was ich auch total toll finde, ist, dass du nicht einfach losgeschrieben hast, um quasi deine Erinnerungen auf Blatt Papier zu bekommen, sondern du bist, bevor es überhaupt losging, bevor überhaupt jemand davon erfahren hat, zu Sarahs Mutter und hast sie persönlich, ich glaube bei dem Spaziergang, mit ganz viel Herzklopfen, habe ich gehört, gefragt, ob das für sie okay wäre, wenn du diese Geschichte
ja.
in die Welt schickst. Und es ja. war für sie okay.
Da habe ich geschwitzt, wie ein Wettex, sagt man in Tirol. Also da war ich wirklich sehr aufgeregt, ja. Mir war klar, ich kann diese Geschichte nur mit ihrem Segen erzählen, weil das macht natürlich dann nicht nur was mit mir, sondern auch mit Sarahs Hinterbliebenen, mit Sarahs Familie. Und keine Geschichte kann wichtiger sein, als irgendwie, dass es ihnen auch damit gut geht. Und deswegen habe ich mich verabredet zu einem Frühstück mit Mama Lisi, also mit der Mama von der Sarah. Und danach sind wir noch spazieren gegangen. Und dann habe ich schon gemerkt, ui, jetzt schiebe ich die Frage vor mir raus. Und dann irgendwann habe ich so meinen Mut zusammengepackt und habe gesagt, Lisi, ich wollte dich fragen, ob ich den Segen habe, von dir, von Sarah zu erzählen und diese Geschichte zu erzählen. Und dann bleibt sie stehen. Und mir bleibt das Herz stehen. Und dann schaut sie mir an und sagt, Ronja, du hast nicht nur meinen Segen, du hast meine volle Unterstützung. Und in dem Moment kannst du dir vorstellen, wir beide heulend am Fluss und nehmen uns in den Arm. Und jetzt ist es ja wirklich soweit. Mama Lisi war dann auch bei meiner Buchpremiere in Innsbruck am Mittwoch und ja, und war da auch dabei und kann jetzt endlich diese Geschichte lesen und kann hoffentlich auch diese Liebe lesen, die ich wirklich in jeden Satz reingepackt habe, zu Sarah, zu ihrer Tochter, aber auch zu ihr.
Mhm. Gibt es heute noch Momente, die dich an Sarah erinnern im Leben hier und jetzt?
Ja.
Ich meine, auf dem Buchcover ist, glaube ich, sogar eine Erinnerung an sie, die du
ja,
in der Hand hältst.
Genau, das kleine Pferd, das war das letzte Geschenk, was ich von ihr bekommen habe. Das ist mein Glücksbringer. Der steht an meinem Schreibtisch. Und ich darf immer an sie denken, wenn ich eine Sonnenblume sehe. Weil Sonnenblumen waren ihre Lieblingsblumen. Und ich finde das symbolisch auch so schön. Sonnenblumen wenden sich immer zum Licht. Die schauen immer zur Sonne, die sehen immer das Gute. Und das ist für mich so schön im Herbst dann, wenn die Sonnenblumen ganz hoch stehen und mit ihren leuchtend gelben Gesichtern immer so strahlen. Und da habe ich das Gefühl, die Sarah winkt mir zu.
Schön, super. Die ganze Geschichte kann man hier in deinem Buch lesen. Was ich mich jetzt tatsächlich noch gefragt habe, wie du denn nach dieser Geschichte, nach diesem halben Leben, das du damit verbracht hast, tatsächlich so Themen wie dem Tod begegnest. Mhm. Ist der für dich angsterfüllend oder macht er dir eher Mut nach dieser Geschichte?
Ich habe keine Angst vorm Sterben.
Ja.
Und ich habe auch keine Angst vorm Tod, weil ich weiß, dass ganz wichtige Menschen auf mich warten, wo wir dann da hingehen und diese Reise schon gemacht haben.
Mhm.
Und der Tod bedeutet für mich einfach nur die Erinnerung daran, was es für ein Geschenk ist, am Leben zu sein. Und dass unsere Zeit hier ganz was Tolles ist und ein großes Geschenk.
Man sollte Vielfalt und anders sein als eine Bereicherung, nicht als eine Ausgrenzung begreifen, schreibst du. Welche Botschaft möchtest du jetzt vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern hier zum Ende doch mitgeben und vielleicht auch Menschen, die dieses Buch lesen?
Ich hoffe von ganzem Herzen, dass die Menschen daran erinnert werden, wenn sie meine Geschichte lesen oder unsere Geschichte lesen, dass Inklusion und dieses Zugehen auf Menschen, die anders sind wie man selbst, etwas unfassbar Bereicherndes ist. Sei es jetzt in einer Freundschaft oder in einer Familie, aber auch in einer Gesellschaft. Das ist ja leider jetzt auch wichtig geworden. Dieses Wissen wieder. Menschen, die anders sind wie wir, die können uns so viel beibringen. Und auch wenn man vielleicht im ersten Moment Angst hat, aber ich würde jedem raten, oder so versuche ich zu leben, das Herz offen zu halten. Und wenn du Fragen hast, dann frag. Und wenn du jemanden kennenlernen willst, dann geh auf ihn zu. Und Menschen, vor allem Menschen, die unterschiedlich sind wie wir selbst, die können uns wirklich das meiste mitgeben. Und sobald man das Menschliche in unserem Gegenüber erkennt, dann werden die Gemeinsamkeiten immer größer als die Unterschiede. Das verspreche ich und unterstreiche dreimal.
Einer meiner vielen Interviewpartner in der Sendung hat auch mal gesagt, wir sind alle miteinander verbunden.
Ja.
Das passt ja vielleicht auch ganz gut dazu. Eine Frage, Ronja, die hast du schon mal beantwortet hier in einer anderen Sendung, aber ich dachte, ich stelle sie nochmal, weil manchmal verändern sich ja Antworten, die man auf Fragen gibt. Deswegen heute gerne auch an dich, was für dich persönlich Glück bedeutet.
Glück bedeutet für mich Zufriedenheit und Dankbarkeit. Und mein größtes Glück sind die Freundschaften und die Beziehungen in meinem Leben. Die Menschen, mit denen ich diese Reise gehen darf, das ist für mich Glück.
Sehr schön. Ronja Forcher, ich habe mich sehr gefreut, dass du mal wieder bei uns warst heute.
Dankeschön.
Wer noch mehr ein bisschen in dein Leben eintauchen möchte, wir haben schon mal ein sehr langes Gespräch darüber geführt, der kann das an anderer Stelle nachhören. Ansonsten, diese Geschichte aus dieser Sendung heute, die gibt es zu lesen in dem wunderbaren Buch Für immer an meiner Seite.
Mhm.
Das ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.
Ja.
Und ich freue mich sehr, denn wir werden morgen gemeinsam in der Nähe von Kufstein dein Buch auch präsentieren dürfen.
Ja, genau. Und des Weiteren freue ich mich total, wenn hier der ein oder andere Münchner, Münchnerin zuhört. Falls ihr Lust habt, am Sonntag, dem 9.3. um 13 Uhr, sind Dominik und ich, Dominik, du machst zum Glück meine Moderation, ihr könnt nicht glücklicher darüber sein, im Lustspielhaus, eine Matinee, die Deutschlandpremiere von meinem Buch. Also kommt auf jeden Fall vorbei, schaut's vorbei und ihr würdet mich total freuen.
Kommender Sonntag, also falls ihr jetzt mittwochs zuhört, kommender Sonntag in München im Lustspielhaus.
Genau.
Seid ihr herzlich willkommen. Ronja, vielen Dank.
Danke.
Ich bin natürlich guten Gewissens, dass du ein weiteres Buch irgendwann schreiben wirst über eine andere Geschichte, die dir am Herzen liegt.
Dann komme ich nochmal zu
Spätestens
dir.
Spätestens dann sehen wir uns wieder hier.
Ja, genau.
Danke dir.
Dankeschön.
Das war Ego FM Talk Radio.
Mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek.
Auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.